Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen.
Im zweiten Teil unseres Podcasts über die Tage alter Musik gibt Frau Dr. Hayawi einen umfassenden Einblick in die spannende Quellenlage zum Passionsoratorium Bachwerkverzeichnis Anhang 169.
Tonstudien, euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
In der letzten Folge hat sich Dr. Mariam Hayawi ja schon kurz vorgestellt. Jetzt reden wir mit ihr noch über ihre Konzerteinführung.
Sie werden über Johann Sebastian Bachs Passionsoratorium sprechen. Warum gerade über dieses Werk?
Ja, ich hatte davon gehört, habe es hier im Programm gesehen und wollte einfach mal wissen, was es damit auf sich hat, wie viel Bach in diesem Werk denn enthalten ist. Denn zunächst einmal ist es kein Werk, das quasi zum Kanon der Bach-gesicherten Werke gehört. Und durch diese neue Aufführung war natürlich die Frage entstanden, also aus musikwissenschaftlicher Sicht, wie kommt es dazu, was sind die Hintergründe und so weiter.
Also nur zur Erklärung, es handelt sich nicht um Johannes Passion oder Matthäus Passion von Bach, sondern nochmal um eine andere Passion. Was hat es jetzt damit jetzt genau auf sich? Wie ist die Quellenlage dazu? Ist das jetzt tatsächlich Bach?
Nun ja, also die Quellenlage ist äußerst kompliziert. Das haben wir häufig in der Musikgeschichte natürlich. Und zunächst einmal ist unsere Ausgangslage die, Sie haben ja schon die beiden Passionen genannt, die alle kennen, auch vielleicht schon gehört haben. Johannes Passion, Matthäus Passion. So, jetzt steht im Nekrolog von Bach nach seinem Tod, Johann Sebastian Bach hat 5 Passionen komponiert. Okay, jetzt haben wir 2 Passionen, aber da sind noch 3 übrig. Das hat seit dieser Zeit die Gemüter bewegt, sowohl Praktiker als auch eben Musikwissenschaftler. Was ist mit den anderen 3 Werken? Dass Komponisten mehr komponiert haben, als wir heute erhalten haben, das ist ein Faktum, mit dem wir alle umgehen müssen. Das ist immer schwierig und gibt immer Anlass dazu zu suchen, gibt es Indizien, vielleicht noch etwas rauszubekommen. So, und das hat die Musikwissenschaft bewegt. Jetzt haben wir quasi 3 Passionen übrig und in den letzten quasi Jahrhunderten gab es dann einmal die Frage, es gab dann die Überlieferung zur Lukas-Passion, eine zur Markus-Passion. Mit der Lukas-Passion hat sich irgendwann geklärt, das hat nichts mit Bach zu tun. Bei der Markus-Passion hat man bestimmte Rekonstruktionsversuche vorgenommen. Da muss man sagen, man hatte bestimmte Indizien, Fragmente und Quellen. So, jetzt Stichwort Rekonstruktion habe ich gerade schon selbst ins Spiel gebracht. Das ist ja auch der Begriff, mit dem bei diesem Werk, was bald erklingen wird, gearbeitet wird. Das wäre jetzt die erste Frage, wann kann man von einer Rekonstruktion sprechen? Ganz unabhängig von Musik. Also rekonstruieren können Sie oder davon spricht man, etwas ist nicht mehr da, aber Sie haben Quellen, Sie haben Fragmente, Sie haben Indizien, die Sie dazu verwenden, quasi etwas, was nicht mehr da ist, irgendwie zu rekonstruieren. Immer natürlich mit der Klarheit, es ist hypothetisch. So, das kann man, ich habe kein Haus mehr da stehen und weiß aber, da hat mal das und jenes gestanden. Ich habe noch Fotografien, ich habe vielleicht noch Architekturpläne und so weiter. Jetzt ist hier die besondere Situation, eigentlich haben wir nichts. Und das macht die Weiterarbeit wahnsinnig schwierig.
Also es ist gar nichts vorhanden eigentlich.
Also derjenige, der zuerst das Thema ins Spiel gebracht hat, das war schon Ende des 19. Jahrhunderts, der Bach-Forscher Philipp Spitter, der hat ja auch eine Bach-Biografie geschrieben. So, und er bringt jetzt ein Passionslibretto in den Druck dort von einem Heinrich Henrici, genannt Picander, also sein Pseudonym, unter dem man ihn kennt. Die meisten werden ihn kennen eben als derjenige, der die freigedichteten Arientexte für die Matthäus-Passion Bach geliefert hat und auch für andere Kantatentexte. Und von ihm haben wir ein Libretto erhalten von 1725, das von Philipp Spitter in der Bach-Biografie auftaucht. Spitter schimpft über diesen Text, alles Mögliche, ist ja auch nicht der einzige, das geht dann auch die nächsten Jahrhunderte so weiter, dazu können wir gleich noch ein bisschen was vielleicht sagen, aber stellt die Frage, also er ist sich auch nicht sicher, er hält es nicht für unwahrscheinlich, also es ist ein bisschen so dazwischen, hat dieser Text irgendetwas mit Bach zu tun. Also er ist quasi so ein bisschen der die Person, an dem alle weiteren Diskussionen anknüpfen. Und der Punkt ist zunächst einmal der, dass in diesem Jahr 1725 nachweislich die Zusammenarbeit zwischen Bach und Picander entstanden ist. Vielleicht noch ein paar Sätze zu Picander. Also das war ein Jurastudent eigentlich, der kam nach Leipzig 1720 Jura zu studieren und hat sich nebenher quasi als Gelegenheitsgedichter bekannt gemacht, heißt mit Hochzeitsgedichten und Lobgedichten und so weiter und so fort. Und irgendwann ist er umgeschwenkt, hat gedacht, ich kann das ja auch mal mit geistlichen Texten versuchen. Hat Ende 1724 mit einem Kantatenjahrgang begonnen. Also was heißt Kantatenjahrgang? Man dichtet für Woche quasi einen Text auf Basis des Sonntagsevangeliums oder der Perikopentexte. Und innerhalb dieses Konvoluts finden wir nun auch ein Passionslibretto, das irgendwie in diese Sammlung nicht so richtig passt und von dem nicht klar ist, wurde das dann 1725 aufgeführt oder nicht. So, jetzt ist die Frage, was hat das mit Bach zu tun? Also Anfang des Jahres hatte Bach eine weltliche Kantate von Picander vertont und Ostern 1725 erklang das Osteroratorium von Picander. Dazu muss man sagen, Oratorium irritiert ein bisschen. Es ist eine Kantate von 11 Sätzen, würden wir jetzt gattungsmäßig eigentlich nicht als Oratorium bezeichnen, aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weitläufig. Und jetzt ist die große Frage, jetzt haben wir ein Passionslibretto von Picander, warum hat er das überhaupt gedichtet? Könnte nicht Bach derjenige gewesen sein, der gesagt hat, ich brauche noch was für den Karfreitag dieses Jahr? Die Tradition überhaupt, quasi geistliche, theatermäßige, in Anführungszeichen, Musik in einem Karfreitagsgottesdienst zur Aufführung zu bringen, war recht neu in Leipzig, also erst 1721. Stichwort oratorische Passion von Kuhnau. In anderen Städten war man da schon viel früher. In Hamburg haben wir das schon Ende des 17. Jahrhunderts. Also davon abzurücken, nicht nur den Bibeltext vorzutragen, sondern das Ganze anzureichern mit Arien, mit weiteren Texten, Chorälen und so weiter.
Also es gibt diesen Text, dieses Libretto, und es ist aber nicht sicher, ob es von Bach auskomponiert wurde. Wieso wird jetzt hier rekonstruiert? Also gibt es irgendwelche Indizien, Musikfragmente oder wie das mit Bach zusammenpassen könnte?
Tatsächlich gibt es kein Musikfragment, das damit in Verbindung steht. Das ist eben das Urproblem der ganzen Thematik. Jetzt muss man ein bisschen quasi weiterschauen. Also die Argumente, die hier ins Feld geführt werden, dass Bach sich mit diesem Text beschäftigt hat, sind eben mehrere. Den ersten hatte ich schon genannt, da gab es eine Zusammenarbeit. Der zweite Punkt ist, 1724 kam die erste Fassung der Johannespassion zur Aufführung und 1725 eine leicht bearbeitete Version. Jetzt ist die Frage, hatte Bach ein Jahr später schon keine Ambition mehr, irgendwas Neues aufzuführen? Das ist aber komisch. Also quasi schon seit Klaus Häfner zum Beispiel, ein Musikwissenschaftler, der sich mit Bach-Parodien vor allem beschäftigt hat. Der hat den Begriff der Notlösung unter anderem ins Spiel gebracht, nicht nur er. Also eigentlich war etwas anderes geplant und an die Stelle trat dann die Johannespassion. Das ist der zweite Punkt. Was könnte das andere gewesen sein? Dritte Überlegung, Bach hatte in diesem Jahr einen Choralkantatenjahrgang komponiert, den hat er abgebrochen, also nicht bis quasi zum Ende des Kirchenjahres durchgezogen. Ist da irgendwie derjenige, der die freigedichteten Texte geliefert hat? Was ist da passiert? Also das sind offene Fragen, die man in der Forschung nicht beantworten kann. Auch da sieht man eine Lücke zu sagen, es könnte ja dann Picander gewesen sein, der da quasi als neuer Textdichter für weitere Zusammenarbeit in Frage kommt. Nächste Überlegung, also ich habe die Johannespassion genannt, die Matthäuspassion 1727. Für die kennen wir ja Picander eigentlich erst überhaupt. Und diesen Text, den fand Bach so gut, dass er sogar den Picander im Autograph nennt, was natürlich selten ist. Und das ist auch wiederum Argument zu sagen, also da haben die das zusammen hingekriegt. Kann ja 2 Jahre früher auch schon der Fall gewesen sein. So, und jetzt ist es aber so, dass diese beiden Texte sehr unterschiedlich sind. Warum sind die so unterschiedlich? Grundsätzlich, ich habe das eben schon mal angedeutet, haben wir die Situation in dem Moment, in dem nicht nur der Bibeltext erklingt, sondern freie Dichtung, ist ja die Gefahr. Also der Dichter kann seine Subjektivität, seine Freiheit da ins Spiel bringen, der Ausdeutung der Bibel im Hinblick auf die Passion. Jetzt muss man wissen, dass das Verständnis der Passion ist das Kernstück des lutherischen Glaubens. Also Luther hatte eine Kreuzestheologie entwickelt, die im Kern darauf abzielt, dass es bei der Passion nicht darum geht, auch bei der Passionsbetrachtung eben nicht darum geht, in Abgrenzung zu den Altgläubigen, Katholiken, mit Jesus mitzuleiden, also Stichwort Compassio, sondern dieses Leiden so zu begreifen, Christus leidet für die Menschen, ich muss mich auf meine eigene Sünde, auf meine eigene Schuld konzentrieren. Ich leide nicht, ich weine nicht um ihn, sondern um mich. So, das ist etwas, das erstmal die Jahrhunderte durchzieht mit Passionspredigten, mit Chorälen und so weiter. Und jetzt haben wir Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts im Zuge des Bedürfnisses der Menschen zu sagen, ich möchte aber doch irgendwie Anteil nehmen. Ja, das, quasi, dass sich da auch in der Dichtung viel tut und man doch diese Anteilnahme irgendeinen Ausdruck geben möchte. Man sieht diesen Texten quasi im 17., 18. Jahrhundert ein Ringen an, irgendwie eine Verbindung zu bringen zwischen diesen sehr harten theologischen Aussagen, diesen Paradoxien, aus Liebe gestorben und so weiter und für meine eigenen Sünden und trotzdem das irgendwie auch in Poesie und so weiter zu packen. Und dieser Text von Picander 1725, wenn man sich den anschaut, ist die Situation die, dass man das Gefühl hat, da ist eigentlich gar keine theologische Aussage. Da kommt das Wort Gott nicht vor. Christus ist nicht, quasi als Gottessohn kommt er so gut wie nicht ins Spiel. Und 1727 haben wir eine andere Situation. Da ist quasi, das ist sozusagen theologisch ein bisschen geliftet, denn Bach hat ihm Picander Passionspredigten zugeschoben von Heinrich Müller, einem Rostocker Theologen, Ende des 17. Jahrhunderts. Er hat gesagt, hier ein bisschen theologischen Nachhilfeunterricht, vielleicht kann man da ein bisschen gucken. Tatsächlich ist es so, dass wir da viel Nachdichtung, Paraphrasen, teilweise Zitate finden. Also irgendwie das Ganze, dem ganzen Fundament zu geben. Also Bach war ja jemand, der auf solche Dinge nun schon geachtet hat. Und jetzt gibt es eben zwei Punkte. Argument 1 wäre zu sagen, naja, er hat diesen Picander-Text von 25, obwohl der theologisch schwierig ist, vertont, aber dann haben dann die Leipziger Theologen gesagt, nee, den kann man hier nicht aufführen. Das war ein ganz normales Prozedere, also Zensur. Kein Text ging einfach als Kirchenmusik durch, ohne dass da vorher jemand draufgeschaut hat. Das war nicht nur Leipzig, das war auch in Hamburg und an anderen Orten. Es ist aber die große Frage, also wenn man auch Bach als jemanden kennt, der sich nun auch musiktheologisch Gedanken gemacht hat, welchen Grund sollte der gehabt haben, diesen Text zu vertonen? So, da kann man jetzt Argumente für und wieder liefern. Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, welche Anknüpfungspunkte, welchen Reizpunkte er gehabt haben könnte. Der Text ist quasi inhaltlich schwierig, er ist auch aus poetischer Hinsicht schwierig. Da müsste man jetzt ins Detail gehen, das ist jetzt vielleicht in dem Rahmen ein bisschen zu viel. Und dann den Punkt mit der Matthäus-Passion. Eben derjenige, dass einige Texte quasi in veränderter Form tatsächlich auch in die Matthäus-Passion in überarbeiteter Form in der Matthäus-Passion wieder auftauchen. Das wiederum als Anker zu sehen, aha, da gibt es ja irgendwie eine Verknüpfung, also das würde ja wieder dafür sprechen, dass Bach hat die Matthäus-Passion vertont, dann hat er bestimmt schon diese andere Passion vertont, weil es gibt ja gewisse Ähnlichkeiten. Also ich habe jetzt versucht, ein bisschen zu verbinden von Hypothesen, von dem, was eigentlich da ist und dass die Lage komplex ist. Wir haben quasi beide Passionen im Spiel, die tatsächlich existieren. Wir haben ein Libretto, das, wo man nicht weiß, was damit passiert ist. Man kennt spätere Aufführungen von 1729 in Nürnberg, von den 1750er Jahren in Dresden. Aus Dresden haben wir tatsächlich auch die Kompositionspartitur von Fähre, dem Komponisten der Annenkirche dort. Von der 1729 Aufführung in Nürnberg haben wir das Textbuch überliefert, aber eben nicht mehr die Komposition. Also da haben wir irgendwas in der Hand. Das Leipzig-Problem, das haben wir quasi, das bleibt.
Also es ist nicht sicher, ob überhaupt es jemals dieses Passionsoratorium gab.
Wir haben dafür keine Hinweise. Man kann immer sagen, Gründe für, Gründe dagegen. Da haben sich viele gestritten. Am Ende ist es immer so, man kann quasi nach Quellen fragen, nach bestimmte Argumente ins Spiel bringen und hier bleibt die Sache einfach offen. Inzwischen eigentlich ziemlich deutlich, auch von der Bach-Forschung aus gesehen, ist es unwahrscheinlich. Das ist eigentlich so der letzte Stand aufgrund der Forschung, die ja quasi immer weitergehen. Man findet immer wieder neue Sachen. Vielleicht ein Punkt noch zu dem, ich habe eben diesen Klaus Häfner ins Spiel gebracht. Der hat in den 80ern sehr waghalsig gesagt, also Bach hat alle möglichen Texte von Picander vertont. Und irgendwann nach ein paar Jahren ist er zurückgerudert, weil natürlich man in der Forschung weitergekommen ist und irgendwann gesehen hat, aha, jetzt haben wir einen anderen Komponisten entdeckt, der hat ja den Picander vertont, dann war das nicht Bach und dann kommt das nächste Stück und so weiter. Ist er vorsichtig geworden, hat gesagt, vielleicht muss man auch immer ein bisschen gucken, es gab noch andere Komponisten in Leipzig, vielleicht kommt ja für das ein oder andere Stück jemand anders vor. Also auch wenn das vielleicht nicht ganz so attraktiv wirkt, dann kennt man ihn gar nicht, das ist nicht so medienwirksam wie Bach, aber ja, also das muss man ein bisschen differenzierter sehen.
Wenn es aber keine musikalischen Anhaltspunkte gibt und die Forschung gerade sagt, es ist unwahrscheinlich, man jetzt trotzdem versucht, eine Rekonstruktion zu starten. Wie macht man das? Also komponiert man das komplett neu als Stilkopie oder greift man da auf Musik von Bach zurück? Weil er hat ja wirklich Massen von Musik komponiert und das ist ja auch belegt, dass er teilweise was wiederverwendet hat selbst. Wie macht man das da?
Ja, das ist genau jetzt die zentrale Frage. Wenn ich eigentlich gar nichts habe, wie komme ich am Ende zu einem Stück mit 33 Sätzen? Das ist wirklich eine schwieriges Prozedere. Also auch da kann man jetzt sind verschiedene Herangehensweisen. Also ich habe ja schon kurz darauf hingewiesen, dass da eben eine Verbindung zur Matthäus-Passion besteht. Es war von 6 Sätzen mal die Rede, bei 2 Sätzen ist es relativ offensichtlich. Also jeder kennt die Arie aus Liebe will mein Heiland sterben. Wir haben in der 1725er Fassung eine Arie, da heißt es, aus Liebe will ich alles dulden, wenn ich es jetzt richtig zitiere. Sie sehen schon, da ist eine Ähnlichkeit. Gleichzeitig gibt es einen Unterschied. Einmal spricht die gläubige Seele, mein Heiland. Hier ist es Jesus selbst, der das über sich selber sagt. Dann gibt es eben noch den Schlusssatz, wir setzen uns mit Tränen nieder. In der 25er Fassung haben wir eine ähnliche Formulierung. Wir setzen uns an deinem Grabe nieder. Also dann kann man natürlich jetzt nicht nur rein vom Wort schauen, auch passt das irgendwie mit der Strophenform, mit der Versform, Prosodie und so weiter. Dass irgendwie da wirklich Parallelen auch in formaler Hinsicht bestehen, die einen Grund dafür geben, es könnte ja dann dieselbe Musik verwendet worden sein. So, und jetzt ist die Überlegung zu sagen, also es gibt da wohl 6 Sätze, die in der Matthäus-Passion enthalten sind und womöglich schon in dieser früheren, in diesem früheren Passionslibretto quasi ihren Ursprung haben. Ha! Dann habe ich ja schon mal 6 Sätze aus der Matthäus-Passion. Die nehme ich schon mal als Startpunkt für diese Rekonstruktion der Passionsmusik oder dieses Librettos von 1725. Und ich habe eben schon auf diese eine Arie hingewiesen, die alle kennen. Mit dieser Übernahme beginnt dann aber auch schon wieder die nächsten Probleme. Es ist nicht so, dass ich dann einfach sagen kann, gut, dann nehme ich jetzt diesen anderen Text und schreibe dann quasi das andere drunter. Musik, alles muss ja passen, wenn das irgendwie rhythmisch und so weiter funktioniert. Die Arie aus Liebe will mein Heiland sterben ist quasi eine Sopran-Arie. Und wenn Christus jetzt selber sagt, aus Liebe will ich alles dulden, dass der als hohe Stimme gesungen hat, ist relativ unwahrscheinlich. Also wird sicherlich ein Bass oder ein Tenor gewesen sein. Heißt, man muss also diese Arie sowieso schon mal umarbeiten, damit das passt. Also aus der hohen Stimme muss eine Tiefe werden, dass damit satztechnisch auch einiges verbunden ist, was sich ändern muss. Instrumentation kommt dazu. So, ist nur ein Beispiel dafür, dass quasi diese Übernahme, diese Verbindung der Texte, die musikalischen Übernahmen schon auch Bearbeitung mit sich bringen. Die man selbst vornimmt und die ja nicht von einem Bach kommt. Also da muss man jetzt selber eingreifen. So, jetzt haben wir 6 Sätze, kommen immer noch nicht auf 33. Da fehlt jetzt noch einiges. So, Schritt 2 ist, ich habe eben schon mal von der Nürnberger Aufführung gesprochen, von der wir keine Musik haben, aber eben diesen Text. Und in diesem Textbuch, wenn man das Textbuch vergleicht mit 1725, sieht man einen Unterschied und zwar sind da mehr Choräle drin. Das ist ja auch das Komische, in der 25er Fassung haben wir eigentlich fast sowas wie Chor fehlt. Es gibt keine Turbachöre, also alles, was wir irgendwie mit Bach verbinden würden, damit Passionsmusiken, da die verschiedenen Turba-Einsätze, die fehlen in dem Text. wäre jetzt noch mein eigenes Thema, aber worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist diese Choralfrage. Also wir haben in der 25er Fassung nur zwei Choräle. Das heißt erstmal nichts. Ein Komponist konnte immer noch sagen, ich schiebe jetzt hier und da ein Choral ein, oder der Librettist hat gesagt, jetzt für den Druck nehme ich nicht alle Choräle rein, wie auch immer. Also das ist immer so ein bisschen Fragezeichen Offenheit. Also was ist im Libretto drin und was ist am Ende der Musik? In dieser 29er Fassung haben wir zwei Choräle mehr. Und das hat jetzt zu der Überlegung geführt, naja, diese zwei Choräle aus der 29er Fassung, die kann man doch jetzt auch in diese 25er Fassung integrieren, obwohl die da gar nicht drinstehen. Könnte ja sein, dass sie trotzdem aufgeführt wurden. Und es sind tatsächlich zwei Choräle, die jetzt so ein bisschen allgemeingut waren. Es gibt ja durchaus auch die Situation, sie führen was an einem anderen Ort auf, da gibt es ein Regionalgut von Chorälen, kann man immer den Gesangbüchern der Zeit ansehen, vergleichen. Jetzt ist es hier so, dass es zwei Choräle sind, die Bach auch mal vierstimmig ausgesetzt hat. Ah, da habe ich mal Musik, dann nehmen wir die zwei Choräle mit rein. So habe ich 8 Sätze. Jetzt fehlt immer noch sehr viel. Und jetzt wird es tatsächlich abenteuerlich. Und zwar, uns fehlen ganz, ganz viele Arien und uns fehlen Rezitative. Um es kurz zu machen, die Rezitative sind komplett neu komponiert, was man dem Titel Passionsoratorium Bach nicht ansieht. Und die Arien sind, das ist jetzt ein Fragezeichen, das kann man quasi dem Textbuch nicht so ganz erkennen. Es gibt eine Latte jetzt von Parodien. Was ist Parodie? Ich habe einen Text und Musik und sage ich, ich finde die Musik gut. Jetzt ist aber ein neuer Anlass. Ich versuche jetzt den Text quasi auf diese gegebene Musik mit zu übertragen. Das haben Komponisten jahrhundertelang gemacht mit ihrer eigenen Musik oder mit Musik anderer, jetzt in der Zeit Bach, Händel und so weiter. Über die Parodiepraxis von Bach gibt es auch viel Forschung. Also er nimmt sich weltliche Werke, die anlassgebunden sind. Er möchte die irgendwie doch, sag ich mal, auch langfristiger haben und macht daraus oder verbindet sie mit einem geistlichen Text. Das klingt immer sehr einfach, als etwas Zeitökonomisches. Ich habe nicht so viel Zeit und habe das schon komponiert und versuche mich jetzt mit dem Text irgendwie das zusammenzubekommen. So einfach ist das eigentlich auch nicht. Das erfordert auch Mühe, das irgendwie zusammenzubringen. Und Bach hat das quasi ja nicht nur pragmatisch gesehen, es ging auch darum, dass das am Ende quasi auch einen neuen Sinn ergibt, dass es eine Einheit von Text und Musik ist. Wäre jetzt ein eigenes Thema und auf den einfachen Nenner, naja, weltlicher Affekt, weiß ich was, weltliche Liebe und geistliche Liebe, in der einen Ari geht es um weltliche Liebe und in der anderen um geistliche Liebe, jetzt kann ich ja eigentlich die Musik übernehmen, dann hat man den Affekt der Liebe eben einmal vom Weltlichen ins Geistliche. So diese reinen Affekt, irgendwie Analogien, Übertragungen, die so einfach ist das nicht. Das ist ja alles auch ein bisschen komplizierter. Also wenn man sich mit Bach-Parodien beschäftigt, sieht man, dass da einfach auch sehr viel Arbeit drin steckt. So, aber das hat Bach ja selber gemacht. Und jetzt ist hier die Überlegung zu sagen, naja, welche Bach-Arien aus weltlichen Kantaten, aus geistlichen Kantaten, aus seiner lateinischen Kirchenmusik, welche könnten denn jetzt vielleicht zu solchen verschiedenen Picander-Arien, die wir jetzt immer noch übrig haben, passen? Formal und auch, was den Affekt angeht. Und das ist jetzt einfach eine Entscheidung, ach, das könnte funktionieren, das könnte auch funktionieren. Und so entstehen jetzt quasi Arien mit dem Text von Picander und mit Musik, die ein bisschen was mit Bach-Arien zu tun hat, bei denen aber nicht ganz ersichtlich ist, in welcher Art die bearbeitet sind. Weil ich habe ja eben schon anhand dieses einfachen Beispiels skizziert, wie kompliziert das schon ist, sozusagen auch mit Stimmtausch und so weiter, das irgendwie zu bearbeiten. Also ob man das jetzt Anlehnung oder Parodie nennt, also da gibt es, wenn man sich das Textbuch anschaut oder das Booklet, anscheinend so zwei Kategorien. Die genaue Zahl nicht im Kopf, sind glaube ich 12, 13 oder 10 verschiedene Bach-Arien, die dort entnommen sind und eben quasi mit dem Picander-Text unterlegt sind und mit all den Schwierigkeiten, die verbunden sind, wo quasi sehr viel Eigenarbeit reinfließt, um das dann irgendwie zu einer Einheit zu bekommen. Und dass das mal weniger gut, mal besser funktioniert, das liegt in der Natur der Sache.
Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Konzert unter dem Vorbehalt, es ist nicht Bach, obwohl groß Bach draufsteht. Und natürlich auch auf ihre Konzerteinführung. Die findet statt am Samstag, den 23. Mai im Vortragsraum Melanchthonsaal des Evangelischen Bildungswerks am Ölberg 2. Das ist gegenüber der Dreieinigkeitskirche, wo dann das Konzert stattfinden wird. Der Eintritt ist dazu frei, also herzliche Einladung. Und wir danken Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und sind gespannt auf Ihre Einführung dort.
Ja, ich bedanke mich auch.
Abschließend hören wir den klingenden Beweis für die Ausführungen von Frau Dr. Hayawi. Es ist der Schlusschoral »Was schadet mir des Todes Gift« aus der Rekonstruktion von Bachwerkverzeichnis Anhang 169, rekonstruiert und vervollständigt von Alexander Grüchtulik. Es musiziert das Ensemble Il Gardellino, das auch das Konzert im Rahmen der Tage alter Musik geben wird.
Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. In der nächsten Folge setzen wir dann unsere Reihe über unbekanntere Musikinstrumente fort. Robert Vogel berichtet uns über zwei Instrumente, die er selbst erfunden und gebaut hat. Das Vogelhorn und die Mamba. Ihr könnt gespannt sein. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!